Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Der Adel zu Gast im Podcast. Auch wenn er das nicht gerne hört und ich ihn als Vollblut-Ofenbauer erlebt habe, gehört Marc Angelo von Zöpfle zum deutschen Adel. Ein paar kleine Einblicke gewährt er uns im folgenden Podcast. Aber noch viel mehr Einblick bekommen wir in seine Ofenbauwelt. Mit Anfang 30 engagiert er sich in vielfältiger Weise für den Beruf des Ofenbauers. Stellvertretender Obermeister, Vorstandsmitglied im GVOB, Vorsitzender der Güte und Mitglied bei 850 Grad sind nur einige seiner Aktivitäten. Ja, hallo Marc Angelo von Zöpfle. Ja. Wir sitzen hier im Hotelzimmer in Titisee, sind zu einer Tagung, haben uns hier gerade getroffen und ja, schönen guten Abend.
Ja, schönen Abend. Schön, dass ich da sein darf. Langer Abend.
Ja, lange Sitzung, aber hat, glaube ich, hoffentlich was gebracht. Ja, vielleicht stellst du dich einfach mal vor und erklärst uns, wie du zum Ofenbau gekommen bist.
Oh, spannende Themen, spannendes Thema. Also ich bin Marc Angelo, ich bin jetzt jüngst 30 geworden, zähle ich zum alten Eisen.
Was wollen wir denn sagen?
Ich bin zum Ofenbau gekommen. Ich habe Ferien gejobbt in der 11. Klasse war das. Und ja, ich wusste nicht ganz genau, was ich studieren möchte. Ich war auch G8-Jahrgang und in Bayern. Und ja, dann fand ich das irgendwie sinnig und wahnsinnig spannend, auch diese ganzen Gewerke zu sehen. Mhm. Und da ich, wie gesagt, nicht wusste, was ich studieren möchte oder ob ich überhaupt studieren möchte und mir das zuwider war von meinen Kumpels, dass ich das gesehen habe, die haben irgendwas angefangen zu studieren oder Work and Travel gemacht, um des Studierens willen, damit die Eltern zufrieden sind und da Ruhe geben und dann nach einem Semester abbrechen und dann irgendwie das nächste befreite Studium beginnen. Das war mir zuwider und da habe ich gesagt, okay, machst die Ausbildung. Zugegeben, die Noten hätte ich dann dann auch ziehen müssen. Ja, und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und aber immer so ein bisschen mit einem Hintergedanken, kannst ja immer noch was machen. Startest mal hier. Das hilft dir auf alle Fälle weiter, selbst wenn du irgendwie selber Haus baust oder irgendwie Handwerk, also das ist wirklich, es war sehr, sehr schnell klar, dass es einfach wahnsinnig viele Handwerker abdeckt und das hat mich gereizt. Okay. Und natürlich, ich als Pyromane fand natürlich auch das Feuer super.
Und hast du denn irgendwie ein Praktikum oder wie bist du überhaupt, so, wie bist, hast du einen Ofenbauer gefunden? Wie bist du, hast du erfahren, dass es den Beruf gibt?
Ganz klassisch, ich glaube sogar, mein Vater ist irgendwann mit einer Zeitung ums Eck gekommen, in Landshuter Wochenblatt oder irgend so Landshuter Zeitung, da stand irgendwie drin, suche einen Ofenbauer und mein Vater war so, hey, Ofenbauer, das klingt spannend, frag da mal an, mach da mal und dann hat sich das dann so entwickelt.
Okay. Dein Vater ist waschechter Herzog.
Ist das richtig? Nee,
nicht der falsch.
Herzog ist ja schon, also ist schon hochgestapelt, ja, im Adel auf alle Fälle zu Hause, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man das, mein Vater spielt das gern runter.
Okay.
Und deswegen ist vielleicht auch das so auf mich, dass ich mich nie mit dem ganzen Namen vorstelle, ist vielleicht auch schon aufgefallen. Ich sage immer ja, nur Marc Angelo. Das reicht Solange mein alter Herr lebt, ist auch alles gut so. So muss ich, bin ich immer noch der Junior und alles gut. Ja. Aber so.
Bist ganz normal aufgewachsen oder gab es schon Besonderheiten?
Ich glaube, dass die Erziehung bei uns deutlich strenger ist, beziehungsweise merke ich das in meinem Alltag
Okay.
immer stärker. Wir sind da schon sehr streng erzogen worden und sehr auf Linie. Aber ja, für mich war das und ist das ja immer noch normal. Ich merke das halt, wie gesagt, erst wenn ich andere Kinder erlebe und welche Freiheiten die alle haben, wo ich mir so denke, hui, hui, das hat es bei uns nicht gegeben.
Okay. Ja, du hast schon gesagt, du bist jetzt mittlerweile Anfang 30. Ich habe mal dich so ein bisschen gegoogelt, im Internet gesucht und habe gedacht, boah, mit Anfang 30 ist aber eine ganze Menge, was du so an Aufgaben mittlerweile machst. Stellvertretender Obermeister,
Ja, genau.
Mitglied bei 850 Grad,
Ja.
politisch aktiv,
Politisch aktiv, ja, das stimmt.
Mitglied im BNI.
Ja,
Also Langeweile hast du nicht, oder?
Langeweile ich absolut nicht. Ich glaube, das meiste, was allerdings tatsächlich Zeit frisst, ist mein Idealismus zum Beruf.
Okay.
Also klar, man macht viel und man, ich glaube, wer viel rührt, ist natürlich dann auch irgendwo gerne irgendwo auf irgendwelchen Posten. Aber es geht mir nie um die Posten. Also das, also dieses Vorstellen, was man ist und was man alles macht, das fällt mir tatsächlich sehr schwer und es geht mir tatsächlich sehr um die Sache. Ich versuche immer meine Meisterkollegen, ich habe vier Lehrlinge gehabt, jetzt aus den vier Lehrlingen sind jetzt auch mittlerweile zwei Meister, zwei
Okay.
Jungmeister entstanden. Die haben jetzt dieses Jahr, letztes Jahr muss man sagen, 2024 die Meisterschule in der Robert-Meyer-Schule absolviert. Und die versuche ich so ein bisschen zu ziehen.
Okay.
Also so, hey, sag mal, willst du nicht mit auf die Inno kommen und also so unterschwellig irgendwie welche Aufgaben abzugeben? Bis jetzt noch mit mäßigem Erfolg.
Okay.
Aber macht alles Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie pissy bin, irgendwas zu tun. Genau, ich habe einfach so das Credo, wenn man sich beschwert, dann muss man was machen. Und du kennst mich, du sagst ja, ich habe einen großen Lautsprecher, auch zu Recht. Und daher muss ich dann auch was machen. Ne? Man kann nicht immer so nur surren oder meckern. Man muss dann auch mal irgendwo Konsequenzen nehmen und das hoffe ich zu erfüllen oder beziehungsweise zu nehmen, so wie es mir zeitlich rausläuft. Aber
Ja.
ist schon so, dass auch der Tag 24 Stunden hat und ich da viel, viel Ärger und viel Ärger bekam schon deswegen von privater Seite.
Okay, ja. Gut, das ist die andere Seite dann. Wie bist du zum stellvertretenden Obermeister in so jungen Jahren geworden?
Ja, weil ich nicht Obermeister werden wollte.
Oh.
Also, das ist ein bisschen, kann man ja auch ganz offen sagen, also es ist ein bisschen eingeschlafen bei uns die Innungsarbeit und es fehlt bei uns halt auch ein bisschen an innovativen Ideen und dahingehend habe ich mich dann dafür entschieden und weil ich ja schon in der Gütegemeinschaft den Vorsitzenden mache, habe ich gesagt, hey, klar, ich mache gern was, aber ich möchte nicht mit meinen jungen Jahren da an vorderster Spitze stehen, weil dem ist, das würde auch irgendwo einen Beigeschmack haben. Also es gibt einen Grund, warum es damals auch diese Gesellenjahre gab und die hatte ich nicht, aber ich sehe das schon, das ist auch kritisch.
Also du hast auch sehr schnell den Meister dann nach dem Gesellen gemacht, oder?
Ja, tatsächlich wollte ich den gar nicht so schnell machen, aber ich hatte ich bin da ganz, habe da ganz gut abgeschnitten. Damals in der Gesellenschule, sagt man das so? Ja, in der Gesellenprüfung musste ich auch immer schmunzeln. Es hieß dann ostbayerische Azubi-Elite. Und diese Elite fand ich sehr witzig. Und daraufhin gab es dann so ein bisschen Zuschuss bei mir. Und hatte ich mich dann relativ zeitnah für den Meister entschieden, also angemeldet. Das war dann eigentlich auch ganz cool, weil ich in Landshut gewohnt habe und dort Teil 4, also den Aderschein und den einen technischen Fachwirt gemacht habe, dort an der Handwerkskammer, und wollte dann anschließend nach Straubing.
Ja.
So, und es ist aber irgendwie Straubing nicht so kurzfristig wirklich. Also ich habe am 23. Dezember Prüfung gehabt für den technischen Fachwirt, und ich glaube, 2 Tage vorher ist der Kurs abgesagt worden.
Ach, ja.
Was ich halt schon ein bisschen verantwortungslos finde, weil natürlich man ja auch alles gekündigt hatte und alles dementsprechend ausgerichtet hat, mit Unterkunft gucken. Und dann wollte ich dann kurzerhand nach München, ging dann aber auch nicht. Und dann habe ich gesagt, boah, hey, ich gehe nach Österreich. Die große Chance. Ich habe eine Freundin in Österreich gehabt, also hätte sich auch gematcht so von meiner Zeit her. Aber dann meinten die Ösis so zu mir, hey, kannst du gerne kommen, aber du weißt schon, du darfst wieder von vorne beginnen, weil wir euch nicht anerkennen als Meister. Und dann hätte ich dann quasi den österreichischen Meister gehabt. Und dann hätte ich wahrscheinlich, also habe ich ja dann auch die Prämisse gehabt, dass ich in Deutschland nicht anerkannt werde als österreichischer Meister. Nee. Also ich finde das wahnsinnig traurig, aber auch irre komisch, dass es ja die einzigen 2 Länder sind, die ja eine Meisterpflicht haben, die Österreicher und die Deutschen. Ich meine, die Schweizer haben zwar einen Meister, aber keine Pflicht. Mhm. Und dass die sich da so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen und sich da selber irgendwie, weiß ich nicht, wie man das nennen soll. Also es ist einfach affig, meiner Meinung nach.
Ja, ja, ja.
Gerade auch mit dem europäischen Gedanken. Es gibt überall Erasmus, man zieht alles gleich, aber bei uns im Handwerk, da zieht man dann die Grenze. Das fand ich verrückt. Und dann bin ich kurzerhand am 31. Januar, das weiß ich so genau, am 31. Januar 2017 nach Stuttgart gekommen. Und habe dann dort die Meisterschule in der Robert-Meyer-Schule absolviert. Und war eine spannende Zeit, war auch ein bisschen Kulturschock für mich.
Okay.
Ich habe im Robert, in der Robert-Meyer-Schule die Schule absolviert und war dann untergebracht im Kolpinghaus.
Okay.
Und das Kolpinghaus ist ja schon so eine Institution, wo man sagt, so für wandernde Gesellen, für das Handwerk. Allerdings hat man dann bei uns irgendwie festgestellt, dass man da, dass man mehr davon hat, wenn man da Geflüchtete reinsteckt.
Oh.
Und das hat dann zum Kulturschock geführt. Weil der Bauer Matthias und ich die einzigen 2 Deutschen waren auf dem Flur. Wir haben, wie kann man sich so vorstellen, wie so eine Mietskaserne, links, rechts ging die Zimmer weg. Ich hatte zu Anfangs noch ein Einzelzimmer, Matthias auch. Und wir hatten dann auf dem Gang so sanitäre Einrichtungen
gemeinsame.
Und da sind halt einfach Welten aufeinander gebrochen. Also war halt einfach nicht so fein. Und das hat dann dazu geführt, durch die Auseinandersetzungen, dass wir dann ein Doppelzimmer hatten, Matthias und ich. Das war eine schöne Zeit, das war richtig witzig, muss man erlebt haben. Und ja.
Okay. Du bist dann in einen anderen Betrieb gegangen, oder ist das denn dein Lehrbetrieb, in dem du jetzt arbeitest?
Also mein Lehrbetrieb ist eigentlich in Dingolfing zu Hause, beim Stefan Schienhall. Der ist stark in der Schickeria unterwegs,
okay.
Münchner Schickeria, und schöne große Projekte, also auch sehr, sehr noble Kundschaft, wo man sehr Obacht geben muss, was man und wie man was baut, und dass man ja keine Macke reinmacht in dem bewohnten Stand oder in den teuren Dingen, die einen da umgeben. Das war schon immer sehr spannend und war auch immer sehr, sehr fördernd. Also es war immer sehr anstrengend, da auch Leistung zu geben. Und auf meiner Meisterschule gab es einen Heizungsbauer.
Ja.
Ein Heizungsbauer, der aus einem romantischen Grund, sage ich mal, Ofenbauer lernen wollte. Und der hat einen Betrieb gehabt, also hat einen Betrieb mit einem ganz klassischen Heizungsbauer, der viele Pelletsheizungen einbaut, und dann meinte der so, weil er ja fachfremd ist, hey, was treibst du September? Und September war so kurz vor der Prüfung, und ich gesagt, du, hey, ich habe nichts zu tun. Ich wollte dann auf die Walz gehen.
Okay.
Ich gesagt, ich will ein bisschen raus, ich will was anderes sehen. Und ich gesagt, hey, ich komm zu dir.
Ja.
So, und dann fand ich diese Kombi cool, Ofen und Heizung, oder zumindest auch mal mehr ins Thema Heizung einzusteigen, um auch die Schnittmengen zu sehen. Und dann hatte ich dann dort immer mal wieder Öfen gebaut. Natürlich bin ich auch mit den Heizungsbauern ganz einfach mitgelaufen. Und dann kam der Nachbarsbub, dessen Vater hat einen Klimakältebetrieb. Und der hat eine Reportage gesehen im SWR über einen Ofenbauer. Muss irgendwie länger gegangen sein. Ofenbau Weiß, glaube ich, ist das. Und hat dann aus dieser Reportage kurzfristig entschieden, mit 15, er wird jetzt Ofenbauer.
Okay.
Und dann hat Frank, sein Vater, gesagt, hey, er kennt hier einen Ofenbauer, ist gerade einer im Ort. Es ist gerade ein Ofenbauer im Ort, melde dich bei dem. Und sich das irgendwie so entwickelt, dass dann der Jonas in die Lehre ging. Und ich habe mir das überlegt, boah, hey, willst du jetzt jemanden auslernen? Eigentlich wollte ich ja weiterreisen. Da
Ja.
habe ich gesagt, okay, wir sind schon so wenige. Und der Jonas ist ein Herzenkerl, ein super Kerl. Habe ich gesagt, gut, ich bleib 3 Jahre, wir machen
Okay.
deine Ausbildung gemeinsam und dann schauen wir weiter. Und dann kam das Thema Corona.
Ja.
Und aufgrund dessen hat sich meine Lehrlingszahl, ja, die haben ja, auf einmal hatte ich 4 Lehrlinge.
Okay.
Ich war ein Meister, frisch in der Region als Ofenbauer und auf einmal hatte ich 4 Lehrlinge. Und das war äußerst spannend und auch fordernd, die dann auch alle unter einen Hut zu bringen und alle irgendwie was zu zeigen, weil man musste dann, aber da ist mir das zugute gekommen, dass die halt nicht alle im selben Lehrjahr sind.
Ja.
Und dann hatte ich halt immer mindestens ein, wenn nicht gar 2 Lehrlinge in der Woche und die kann man dann schon noch fördern und zeigen, wie es funktioniert.
Also hört sich an, als wärst du älter als 30, wenn ich das so sagen darf.
Schnelllauf,
Ja.
kein Marathon-Sprint.
Mitglied 850 Grad.
Ja.
Magst du da was zu erzählen?
Ja, gerne. Ich fand, 850 Grad habe ich aus der Schule und aus der Meisterschule eigentlich nur einmal gehört. Ich kannte das so, so ist ein Verein. Mehr wusste ich nicht. Und weil ich aufgrund dessen, da ich ja in die Ferne gegangen bin, von Bayern nach Baden-Württemberg, man sollte das nicht unterschätzen. Jeder Landkreis und jedes Bundesland baut ja ein bisschen anders.
Okay.
So in Bayern bauen wir sehr viel mit Ziegel und in Baden-Württemberg baut keiner mit Ziegel. Das ist dann nicht gang und gäbe. Da baut man eher mit Kalksandstein oder ich hatte ein Ytong-Haus. Ich bin schier verrückt geworden. Ein Ytong-Haus und ich sollte da einen Außenschornstein festmachen. Zwei Stück. Einen für die Pelletsheizung, einen für den Kachelofen. Ey. Verrückt, ey. Und es ist dann schon funktioniert, hat schon funktioniert mit den richtigen Dübeln und mit dem richtigen Know-how. Aber da habe ich so festgestellt, hey, du musst wissen, wie du mit den Materialien umgehst. Und weil ich das schon sehr kritisch beäuge, dass wir so alt sind in unserer Branche und ich ja auch mein Wissen von alten Hasen habe, von Peter und vom Klaus, die sind jetzt beide 60 oder so, oder auf alle Fälle Mitte 50. Also ich habe mein Wissen einfach von den alten Hasen. Und dann habe ich das so für mich umgemünzt und gesagt, hey, ich bin kein alter Hase und ich kann denen klar zeigen, wie ich jetzt aus meiner Erfahrung ein Ofenbauer, aber es ist ja nicht immer der Sahneweg, meine Lösung. Und auch ich muss noch einiges lernen dazu. Und deswegen ist die Idee aufgekommen, dass ich die zu anderen Ofenbauer schicke, meine Lehrlinge. Natürlich auch vielleicht mit ein bisschen Eigennutz, dass die woanders sind. Und ich will ein bisschen Luft schaffen mit 4 Lehrlingen. Und dann hatte ich den zum Jürgen Henrichs geschickt. Und das ist ein Mitglied im 850 Grad. Und damit hatte ich dann Berührungspunkte, dass Jürgen seine eigenen Brennräume baut und ich das super faszinierend fand und den Gedanken super finde, auch nachhaltig finde, sein eigenes Produkt zu generieren, zu wissen, okay, wieso bauen wir überhaupt die Feuerung so? Aus welchen Materialien? Ja, es ist auch ein Stück weit eine Abkopplung von der industriediktierten Welt, an der wir einfach sind.
Ja, aber im Prinzip sind das doch auch, ihr müsst ja die Feuerräume nach bestimmten Vorgaben bauen.
Da hast du völlig recht, ja.
Ist es denn nicht auch schon wieder fast so?
Bausatzmäßig?
Ja.
Ja, Schon, es fühlt sich nur anders an.
Okay.
Also man hat halt seine Schamotte und schneidet die klar nach Maßen vor. Aber ich denke mal, was hat man früher anders gemacht?
Ja.
Der Altmeister hat gesagt, das ist unser Maß, das ist unser Plan, das funktioniert so und so bauen wir das. Da hatte man das ja auch. Aber das Schöne ist, man kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein Auge zudrücken.
Ja, okay, habe ich verstanden. Wie ich vorhin sagte, politisch aktiv bist du auch schon angetreten bei Wahlen,
ja,
und hast dich aufstellen lassen?
Gott bewahre, ja, ich habe gezittert.
Dass du nicht gewählt wirst, oder?
Ja, pass auf, es war so, es war Kreistagswahl, letztes Jahr Kreistagswahl. Ich bin dazu gekommen, weil man hat mich einfach gefragt und dann habe ich gesagt, also ja klar, hey, schreib mich auf die Liste. Und ich habe gedacht, das ist eine Listenwahl.
Okay.
Ich Trottel. Das war eine Personenwahl.
Ja.
Ja, das habe ich nicht so überrissen.
Okay.
Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn die Leute so wählen würden, wie ich denke. Also ich guck dann so, hey, was machen denn die für vom Beruf? Ne? Da gibt's so Berufe wie Rentner, die sind dann für mich schon mal gestorben. Weil was wollen die denn noch Großartiges anders machen oder anders denken? Und auch Beamte, das sind so ein bisschen kritisch für mich. Und dann denke ich mal so, Handwerker sind viel zu selten vertreten,
ja,
die wirklich vom wahren Leben, also was heißt, von die auch gefordert sind, ne? Also die ja auch Probleme haben, meistens Probleme der anderen Menschen haben und die dann zu lösen haben, ja, auf einer Art und Weise. Und deswegen habe ich gesagt, boah, hey, wenn die alle so wählen würden wie ich und sich die Handwerker aussuchen, da bin ich mal wirklich durch die Parteien durchgegangen. Das ist völlig wurscht, welche Partei. Das ist echt wenig Handwerker vertreten. Ne? Und da habe ich geschwitzt. Und ich bin zum Glück nicht direkt gewählt worden, aber ich wäre nachgezogen, glaube ich.
Okay.
Und mein Telefon hat geschellt in diesen 14 Tagen. Und ich bin einfach nicht rangegangen. Ich dachte, boah, ich bin nicht da. Ich habe wirklich was zu tun. Weil das wären alle 14 Tage nochmal ein Kreistag sitzen. Und das sind natürlich auch Sitzungen, die einem fordern.
Ja, ja, ja. Ich durfte das auch ein paar Jahre machen, zumindest im Gemeinderat. Und insofern ist interessant, aber es ist auch wahnsinnig viel Arbeit. Und also ich habe es hinterher als sehr frustrierend erlebt, weil das ist nichts anderes als in der großen Politik, nur im kleinen Gemachten.
Ja.
So. Und irgendwie. Ja, nicht immer wegen der Sache, sondern einfach, weil es dann parteipolitisch wieder passen muss und so. Und das sind dann halt so Sachen, die
einfach
nerven.
Ja, das ist natürlich, ja, das stimmt. Da kann man gebremst werden.
Ja. Ja, es ist, irgendwann hatte ich dann auch, nach 10 Jahren habe ich dann gesagt, nee, jetzt sollen es andere machen. Aber habe ich gedacht, dann bist du ja passend.
Bin ich ja passend, Sachen. Jung, brutal gut aussehen.
Genau. Und dann bist du mir noch Mitglied im BNI?
Ja, BNI, das ist
Erklär
ja so.
Das mal für Leute, die es nicht kennen.
BNI ist eine Organisation, die verschiedenste Branchen zusammen verbinden. Die treffen sich immer einmal die Woche und frühstücken, also wir zumindest frühstücken, und stellen sich jedes Mal einmal mit so einem, wie nennt man das, Elevator Pitch, also einmal so, man hat eine Minute Zeit, alles, was man so tut, auf den Punkt zu bringen. Das ist natürlich super praktisch, weil ich dann ziemlich gut sagen kann, was ich mache, weil ich das ja jede Woche mache. Und man hört sich dann auch immer mal wieder an, was machen denn die anderen? Und das geht, wir sind, glaube ich, 35 Gewerke oder einfach auch, es ist nicht alles Handwerk, es ist auch ein Steuerberater dabei, es sind Leute vom Marketing dabei, Leute vom Gesundheitswesen dabei.
Ja.
Und die verbinden sich miteinander und es ist, oftmals hat man irgendwo ein Problem privater Natur oder auch handwerklicher Natur, also ich habe zack, bumm, einen Elektriker an der Hand und man hat dann so ein Gentleman Agreement, dass man da relativ schnell auf die Sache eingeht, wenn der andere ein Problem hat.
Okay.
Und das macht BNI und das ist, glaube ich, also nee, ich weiß es, es ist weltweit Wahnsinn für mich als Handwerker, natürlich No-Go, weil ich mein Lager liebe und so fern von meinem Lager gar nicht weg möchte, weil es einfach sonst das zu überspannt ist und wenn ich doch mal was vergessen sollte oder doch irgendwie nötig irgendein Material brauche, dann ist das eine Hölle. Eine Hölle. Ich habe letztes Jahr für einen Freund in Hamburg einen Kachelofen gebaut.
Ja.
Und dann ist ein bisschen was schief gegangen. Das Material ist nicht nach Hamburg gekommen, also, sondern mein Schamottmörtel ist nach Bayern gekommen.
Oh.
So, und dann hatte ich Händering in Hamburg Schamottmörtel gesucht.
Ja.
Das war eine Katastrophe. Ich habe dann hier noch ein paar befreundete Ofenbauer angerufen, aber die waren natürlich dann nicht gerade greifbar für mich. Und dann musste ich dann wieder abfahren, 10 Stunden nach Stuttgart fahren und wieder irgendein nächstes Wochenende dann das Werk vollenden. Und da habe ich das auch wieder bitters erlebt, dass das Gold wert ist, wenn man nicht allzu weit von seinem Lager abhaut.
Gibt es so einen Umkreis, in dem ihr normalerweise arbeitet, oder?
Ja, also das Weiteste ist, glaube ich, so maximal 1,5 Stunden weg von uns. Ist natürlich super mit Autobahn, kommt man auch ziemlich schnell weit weg. Aber ich muss tatsächlich gestehen, wir sind Heimscheißer. Wir sind ziemlich viel bei uns selbst im Ort oder in der Gegend auf alle Fälle viel unterwegs. Ja. Auch geschuldet daher, weil wir ja ein Zwitterbetrieb sind, Heizungsbau und Ofenbau. Und da viele Projekte haben, die den Ofen ins Heizungsnetz einbinden, in welcher Art und Weise auch immer.
Also ihr verbindet das wirklich dann häufig mit, es sind nicht so zwei Sachen, die nebenher laufen, sondern ihr macht dann auch viel Kooperation in dem Sinne.
Eigentlich nur.
Okay.
Eigentlich nur. Also vorher, wir haben ja in Baden-Württemberg ja noch das Erneuerbare Energiengesetz. Das war ein super Gesetz für uns Ofenbauer. Das hat nur keiner so richtig mitbekommen, weil man damit das am einfachsten das Erneuerbare Energiengesetz eingehalten hatte.
Okay.
Jetzt ist das ein bisschen komplizierter geworden mit dem GEG, aber im Großen und Ganzen ja auch so, dass man da ja auch Förderpunkte bekommt und Sachen abdeckt. Und wir haben ja auch viele Heizungen, die im Bestand sind, die mit fossilen Brennstoffen funktionieren. Und da machen wir immer einen bunten Energiemix aus Biomasse, Sonne oder fossilen. Aber meistens, also jetzt zur Zeit, ist es eigentlich, kann man es wirklich runterbrechen. Entweder hat man eine Wärmepumpe mit einem wassergeführten Ofen, um in der kalten Jahreszeit nicht frieren zu müssen. Und wenn man eine Pelletsheizung hat, dann bauen wir meistens einen Speicherofen, der halt auch autark funktioniert, um auch dieses Thema abzudecken. Sonst gibt es viele Zwitter, viele Mischwesen, spannende Themen wie auch die warme Luft vom Grundofen, vom Kachelofen in die Wärmepumpe zu bringen. Das finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema. Oder in einem Warmwasser-Wärmetauscher zu bringen, obwohl ich das mit der Wärmepumpe cooler finde, aus folgendem Grund. Weil die Wärmepumpe hat ja den besten Wirkungsgrad im Sommer. Da mache ich mein Brauchwasser easy going und brauche ja nicht heizen. Aber ich könnte ich nehme ja der Luft die Energie, die Wärme, und daraus entsteht ja dann kalte Luft und warmes Wasser. Und diese kalte Luft kann ich auch durch meinen Kachelofen jagen.
Ja.
Und damit 3 Grad, 4 Grad den Raum runterkühlen. Und das macht halt Laune, weißt du? Das sind halt coole technische Komplexe, die ich cool finde und wo ich halt Spaß dran habe. Und im Winter, wenn halt die Wärmepumpe in die Knie geht mit dem Wirkungsgrad, komme ich halt mit der warmen Kachelofenluft, die ist dann halt 55 Grad warm, und dann habe ich dann eine Jahresarbeitszahl von 1:8. Okay. Also eine Energie Strom und 8 Energieeinheiten oder 7, je nachdem, wie viel ich heize, und tüchtiger Jim Knopf ich bin, um da zu heizen. Und das ist halt spannend, so was zu verbinden und auch so Projekte zu haben.
Ja, hört sich schon sehr interessant an. Also zumindest mal ein bisschen weiter gedacht als der normale kleine Kachelofenbauer. Gibt es denn bestimmte Hersteller, mit denen du gerade in diesen Bereichen dann zusammenarbeitest? Oder?
Ja, also.
Ist ja schwierig.
Boah, ich habe jetzt schon eine kleine Historie, wo wir dann schon ein bisschen aussortiert hatten, einfach auf Dingen. Also ich habe ja auch viel. Also wenn man so viele Projekte, so Pionierarbeit macht, da fliegt man auch ab und zu mal auf die Schnauze, mal ganz gnadenlos sozusagen. Also Ich habe schon mal eine Wärmepumpe ausgebaut und solche Geschichten, die dann auf meinen Kosten hängen blieb. Und Hersteller ist für mich immer wichtig, dass es Hersteller sind, die solide sind. Das lässt sich natürlich nicht immer so durchsehen, aber wir hatten jetzt zum Beispiel einen Wärmepumpenhersteller aus der Schweiz. Den haben wir uns angeguckt und ich gesagt, hey, klasse, super, funktioniert. So, jetzt nach diesem grandiosen, wie nennt man das, Doppelwurms mit der Wirtschaft und den starken, geleakten Heizungsgesetz, hat sich dann der Investor von dieser Wärmepumpenfirma verabschiedet.
Okay.
So, und dann kommen wir in richtig Schwulitäten rein, weil so eine Wärmepumpe denkt ja jeder, hey, kannst ja irgendwelches, es hat kein Display, du kannst keine Knöpfe drücken. So, du brauchst, das ist alles Smart Home, das ist so die Kehrseite von der Geschichte. So, und dann hatte das eine SIM-Karte in die Schweiz, damit die überhaupt kommunizieren konnte. Die hat 350 Euro gekostet pro Jahr, diese SIM-Karte. Dann habe ich gesagt, das geht gar nicht. Und dann hat mein Meisterkollege das online-fähig gemacht.
Okay.
Und damit wir da überhaupt drauf gucken. Zum Glück hatte ich eine BHZ drin, eine Brunner-Zentralheizung, also so ein, wie sagt man da, Hydraulikbox, die das echt schön macht,
ja.
mit einem sehr schönen Masterregler, der das auch virtuell sehr schick macht, den ich dann online nehmen konnte. Und Ende vom Lied ist, dass wir halt trotz allen Bemühungen, Programmieren, hat man nicht gesehen, diese Wärmepumpe rausgezogen haben und dann eine neue andere Wärmepumpe eingebaut haben. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, wir bauen viele Speicheröfen auch. Mhm. Das werden meine Freunde von 58 Grad nicht so lustig finden, auch von der Firma Ordner. Die finden wir seit Stunde null super spannend, ist auch ein junges Team.
Ja.
Wir sind auch bei den Jungs von Brula, die finden wir. Das ist auch, ich mache Geschäfte mit Menschen.
Mhm.
So, wenn ich einen guten Draht dazu habe und ich weiß, es läuft, dann mache ich mit denen Geschäfte und verkaufe auch deren Produkte, wenn ich davon überzeugt bin, dass das funktioniert. Ja. Und sonst bauen wir haben eigentlich keine Heizkamine.
Okay. Die gar nicht.
Machen wir gar nicht. Wir haben auch eine eigene Wasser-Wärmetauscher gebaut, aufgrund dessen, dass ein Hersteller gemeint hat, er braucht keinen Grundofen-Wärmetauscher mehr. und uns das.
Aber wo baust du dann den Wärmetauscher ein beim Grundofen? Direkt an der Feuerstelle oder in den Luftspalt?
Ach Quatsch hier. Gekocht wird auf dem Feuer.
Okay.
Somit, ich brauche Leistung.
Ja, ja.
Obendrauf.
Das ist auch häufig beim Grundofen das Thema. Ja, das waren ja immer diese, ich sage jetzt mal lästerlich, die sahen für mich aus wie so ein kleiner Kühlergrill vom Auto.
Ja, die Absorberflächen.
Ja, genau. Also, ja. Und ist ja eher fürs gute Gewissen gewesen, als das, was da rauskam, oder?
Boah, ja, das ist so ein heikles Thema, auch bei 58 Grad. Die Jungs machen viel damit.
Nichts Falsches sagen.
Alles gut. Es gibt Leute, die schwören drauf, es gibt Leute, die das kritisch sehen. Ich persönlich, also das Thema ist, man hat ja einmal Energie zu verteilen. Wie ich diese Energie verteile, ist wie ein Tortenstück. Wenn das Tortenstück einmal verteilt wurde, kann ich das nicht mehr nochmal verteilen. Ja. Und bei dem einen oder anderen mag es funktionieren, ich habe da meine Bedenken.
Okay, das ist so eine klare Aussage.
Ja.
Und wie gesagt, Heizkamin oder so, kriegst du die Leute, die kommen ja sicherlich auch zu euch und wollen dreiseitigen Heizkamin.
Ja, Panorama.
Und du verkaufst den aber nicht. Wie kriegst du das hin, dass die dann was anderes kaufen?
Ah, ich erzähle ihnen einfach von meinen Missgeschicken. also grundsätzlich, das ist auch so ein Thema mit den Schickeria-Öfen. Aus Bayern, wo ich herkomme. Ich fand die Öfen finde ich trutschig.
Ja,
wahnsinnig schöne Öfen, aber halt auch wahnsinnig große Öfen. Und da muss man irgendwie 7 Meter Feuerung, das sieht natürlich immer geil aus, aber man muss sich dann auch am Ende fragen, hey, der Ofen muss auch schön aussehen, wenn kein Feuer brennt.
Ja.
So, und wenn ich jetzt aber irgendwie einen Menschen brauche, der schubkarrenweise Holz ran schafft, um diese 7 Meter Feuer zu bespielen, produziere ich auch extrem viel Wärme.
Ja.
So, und diese Wärme kann ich entweder vernichten, was in den meisten Fällen dann halt, also in diesen Fällen passiert, die werden halt einfach vernichtet, weil ich die nicht benötige oder halt einfach krepieren gehe in dem Raum, der einfach überfordert wird mit Hitze.
Ja.
Und gerade dann habe ich so die Erfahrung gemacht, dass halt irgendwie ein großes Kerzenabo abgeschlossen wurde. Und dann fand ich das wahnsinnig traurig. Ich war am Stachus mal bei einem Brand. Da hat es gebrannt, weil der Weihnachtsbaum hat gebrannt.
Oh, okay.
So, und dann kam ich dann hin und habe mir den Ofen angesehen. Und ich sag's dir, der ist 8 Jahre alt. Der hat nicht einmal ein Feuer von innen gesehen, aber von außen.
Okay.
War halt nichts kaputt. Ich meine, der Ofen ist ja dafür gemacht. Er hat natürlich das Feuer von der falschen Seite bekommen. Aber da habe ich mich wirklich gefragt, hey, klar, aber ich mache halt gerne Dinge, die benutzt werden und funktionieren. Mhm. Ich berate die darauf hin. Ich sage denen auch, ich mache jetzt da keine Religion draus. Also wenn jetzt jemand auf Biegen und Brechen sich einen Panoramakamin hineinstellt oder wir haben jetzt auch so einen vierseitigen Gaskamin, ja, das sieht cool aus, das funktioniert. Das sind auch die Leute dafür, die das Ambiente haben wollen. Aber ich komme ja wieder jetzt aus dem Schwabenländle. Da kriegt man die Leute, wenn man sagt, hey, ich bin keine Greta Thunberg, aber schlechte Emissionen kann man auch anders betiteln. Du hast einen schlechten Wirkungsgrad und heizt quasi unnötig. Und damit kriegt man die Schwaben.
Okay.
Die wollen dann effizient heizen beziehungsweise viel speichern. Und
okay. Fährst du noch selber auf die Baustelle regelmäßig?
Oh, böse Frage.
Ja.
Ich wünschte, ich könnte es mit Ja beantworten. Wir sind jetzt 6 Ofenbauer.
Ui.
Und
du hast alleine angefangen.
Ich habe alleine, alleine angefangen und wir sind 13 Heizungsbauer. Und man hat ja dann auch viele Projekte, die auch mit Heizungsbau zu tun haben. Ich habe auch Projekte, die manchmal auch tatsächlich nur mit Heizungsbau zu tun haben. aber meine Ofenbauer-Jungs, die sind ausschließlich damit beschäftigt, Öfen zu bauen.
Ja.
Und damit bin ich nur noch die Feuerwehr.
Naja, kann ich mir vorstellen. Ja gut, bei 6 Leuten ist dann...
Ja, ist so.
Muss ja auch beschäftigt werden, ne?
Ja, das stimmt. Aber da muss ich sagen, toi toi toi, ich habe ein großes Glück. Ich bin noch keiner der Babyboomer und die Babyboomer gehen jetzt alle in Rente.
Okay.
Also sprich auch meine Ofenbauer-Kollegen, die paar, die noch verblieben sind um mich drumherum, die gehen in Rente und die schicken dann alles runter ins Tal, ins Weißacher Tal zu mir. Und daher haben wir viel, viel Nachfrage zum Glück.
Ja, schön.
Und natürlich ist man auch als Heizungsbauer eher in den Projekten involviert als jetzt der Ofenbauer. Das habe ich auch festgestellt. Mhm. Man ist schneller, man ist schneller im Gespräch.
Ja. Ja, manchmal ist es wirklich so, dass die Leute doch auch zu uns sehr, sehr spät kommen.
Mhm.
So nach dem Motto, nächste Woche kommt der Estrich. Mhm. Wir haben aber noch keinen Ofen ausgesucht.
Ups.
Genau. Dann sollten wir uns jetzt mal beeilen.
Vielen Dank, ich habe nur auf Sie gewartet.
Ja, genau, wir haben ja sonst nichts zu tun.
Ja.
Ja. Ja, aber wie gesagt, mit 6 Leuten ist ja schon dann auch ordentlich was zu tun. Gibt es eine besondere Anekdote oder besondere Ofenbauprojekte, Highlights, von denen du uns erzählen kannst? Ich meine, du hast ja doch einige besondere Sachen gebaut, wenn ich das jetzt schon raushöre.
Ja. Besondere Sachen. Ja, wir bauen halt wirklich immer komplette Systeme. Mhm. Und das ist eigentlich, es ist ja auch, wenn man sagt, im Heizungsbau ist auch nie alles gleich.
Okay.
Klar kann ich die Rohre verlegen und etc., aber dadurch, wir viel in Sanierung sind und auch die Bedürfnisse der Menschen immer ein anderes ist. Der eine friert gerne und der andere hat 24 Grad in der Bude.
Okay.
Ist
das beim Heizungsbau dann schon so unterschiedlich? Also ich habe jetzt gedacht, ich habe da den Bau und in Anführungsstrichen, ich weiß vorher, da muss ein Heizkörper hin, da muss ein Heizkörper hin oder eine Fußbodenheizung.
Ja, also das ist im Bau mit Sicherheit so, dass man sagt, hey, ich will warm haben, wie es mir egal in Anführungsstrichen. Aber die Leute kommen immer, und das ist so die Herausforderung, die kommen ja aus dem Altbau. So, und da habe ich ganz andere Vorgehensweisen. Wenn die von der Fußbodenheizung reden, also denken die immer, Wunder, was ist die schön warm.
Ja.
So, jetzt ist aber in unserem Optimierungswahn eine Fußbodenheizung ja 28 Grad warm. So, die ist kälter als ich und somit empfinde ich das als kalt. Und dann kommen die Diskussionen auf. Boah, hey, ich habe eine kalte Fußbodenheizung, funktioniert nicht. Der ist kalt, das geht ab. Das Haus ist zwar warm, aber meine Fußboden, hey, der ist kalt. So wollte ich das nicht. Solche Gespräche hat man, aber coole Projekte sind natürlich ein vollautomatisierter Kachelofen.
Okay.
Da
muss man sich wie vorstellen?
Muss man sich so vorstellen. Vollautomatisiert ist ja, das große Wunder ist ja das Pellets bei uns in der Biomasse. Stückholz zu transportieren, glaube ich, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, durch dass die Stückung ja immer unterschiedlich ist. Aber mit Pellets funktioniert das einwandfrei. Und wenn der Kunde nicht da ist, dann oder wir den Wärmebedarf haben von Seiten des Pufferspeichers oder von Brauchwasser, wir haben irgendwie oder die Raumfeuchtigkeit ist nicht gegeben, dann fängt der Ofen selbstständig an zu brennen,
okay.
Schmeißt dann je nach Bedarf zwischen 8 und 12 Kilo Pellets rein und die werden dann mit einem Heißluftzünder werden die erzündet und wenn man halt da ist, dann schmeißt man halt Holz rein.
Okay.
Außer man ist faul. Aber ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, es gibt natürlich auch diejenigen, die nur die Pelletsheizung laufen lassen, also den Pelletsofen laufen lassen und dann halt Worst-Case-Szenario, Stromausfall, dann mit Holz heizen. Die meisten sind tatsächlich so, dass wenn sie da sind, auch wirklich mit Holz heizen, weil oder dann halt mit Pellets ihr Holz anzünden. Das sind die Tricks, die man dann machen kann. und das sind spannende Projekte, wenn man das natürlich dann noch ins Heizungssystem einspeist, in Form eines Wasser-Wärmetauschers, dann ist das für mich natürlich mega. Und was ich auch wirklich sagen muss, da werde ich immer häufig drauf angesprochen. Wir hatten ja heute auch die Diskussion, heißt das jetzt Ofenbau oder heißt das jetzt Kachelofenbau? Ja. Und ich bin ganz klar im Team Kachelofenbau.
Ja.
Ich habe mir gesagt, wie gesagt, in München haben wir alles glatte, verputzte Kisten gemacht und erst nach der Meisterschule hat man mir ins Gewissen geredet, dass ein Kachelofenbauer natürlich von seinen Kacheln lebt, weil sonst ist man ein Trockenbauer. Und da habe ich mich da ein bisschen im Ehrgeiz, es ist sehr plakativ gesprochen, ein bisschen im Ehrgeiz getroffen gefühlt und habe dann jetzt meine Ausstellung fast ausschließlich nur noch Kachelöfen drin.
Ja.
In kleiner Art und Weise. Ich habe mir auch so einen Fliesentisch ergaunert. Kennst du einen Fliesentisch? So ein 2x1 Meter großer Tisch.
Ja.
Und der hat so Schubfächer.
Ja.
Und das habe ich mir genutzt, um diese Tapetenkacheln zu zeigen. Okay. Weil ich finde, wenn man eine Kachel in der Hand hat, dann wirkt das so ein bisschen duckmäuserig, hemsärmlich. Und wenn man dann aber so eine ganze Schublade rauszieht
und dann
mal so diese ganze Pracht vor sich sieht
in
der mannigfaltigen Gestaltungsmöglichkeit, die man hat, ist es so, dass die Leute Kacheln kaufen bei mir und man kann auch böse sagen, unser Spielematerial ist zu schwach zu verputzen, weil wir nur Kachelöfen geben. Das war eigentlich voll coole Geschichte, dass wir einfach quasi schlecht sind im Verputzen, weil wir jetzt nur gewohnt sind, mit Kacheln zu arbeiten.
Ja, ich bin ja auch erklärter Kachelfreund, gar keine Frage. Wobei wir leider nicht immer um Putz rumkommen, aber also die Idee mit dem Fliesentisch ist genial. Da muss ich mal drüber nachdenken.
Ja, und wenn wir dann mal weiß verputzte Ofen bauen, dann ist meine Panacheker Sockelkachel meine Kachel, die ich dann da verbaue, ohne dass der Kunde das mitbekommt. Es ist in der Sockelleiste. Eigentlich eine ganz normale Sockelleiste. Ist eine Onyx-schwarze Sockelleiste und wir bauen immer so Untertritte, dass das nicht so plump oder so stumpf wirkt.
Okay.
Und da muss natürlich die Panacheker Sockelkachel ran. Deswegen Panacek, weil der Christian Panacek, der Außendienstler von Gutbrot, mir das mal irgendwie so salopp gesagt hatte, so hey, wir haben auch Sockelkachel. Also, hey, das habe ich irgendwie so gnadenlos adoptiert und meine Jungs bestellen schon immer bei Gutbrot, die brauchen die Panacheker Sockelkachel und die wissen gar nicht, dass die nicht so heißt. Mir kam so Diskussion, was ist das? Dass ich das erstmal aufkläre, das heißt eigentlich nur Sockelkachel, aber ich fand das griffig. Man braucht griffige Namen wie Moritzklappe, Mausistütze oder Panacheker Sockelkachel.
Also ihr habt eine richtige Ausstellung. ist das dann auch wieder gemischt mit dem Heizungsbau und der Kachel in dem Sinne?
Ja, es war früher eine reine Heizungsbauerausstellung, wo man Scheitholzkessel gesehen hat, wo man Pelletskessel in Funktion sieht, verschiedenste Fabrikate. Wir haben, also die Philosophie dahinter ist, alles, was wir verbauen beim Kunden, das haben wir auch in der Ausstellung einmal zum Sehen, aber eigentlich, wenn man böse ist, ist das unser verstecktes Lager, weil wenn Weihnachten oder Ostern was kaputt geht und wir müssen ja Notdienst fahren, dann schlachten wir unsere Ausstellungsgeräte aus. Deswegen kann es mal ab und zu vorbei, wenn man bei uns vorbeikommt, dann sieht man mal irgendeine Leiche, die geflattert wurde. Das so der Hintergrund und die Heizungsbauer haben es noch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wir sind jetzt so 2/3 Ofenbau in der Ausstellung und nur noch 1/3 Heizungsbau. Also wir knappern da dran. Und es gibt auch Beef zwischen den Ofenbauern und den Heizungsbauern, so untereinander, so spielerisch. Weil die Ofenbauer betiteln die Heizungsbauer nur als Monteure und sich als Handwerker. Und das stößt auf Widerstand.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber es ist eine gute Truppe.
Ach, solange das miteinander harmoniert, ist ja alles gut. Was hast du denn für einen Ofen zu Hause?
Och.
Jetzt haben wir nicht einen Kaminofen.
Ja, das ist viel schlimmer. Hey, du hast mich erst hier mal kalt erwischt, ey, ohne Witz. Ja, du wirst mich schallend auslachen. Ich habe mir eine Wohnung gekauft und habe festgestellt, scheiße, ich habe keinen Schornstein.
Okay.
Und dann war meine Versuche irgendwie noch was zu reißen. Ist dann leider kläglich an meinen 13 Miteigentümer in meinem Wohnhaus, in meiner, wie sagt man da, Mehrfamilienhaus, Eigentümergemeinschaft, ist dann kläglich gescheitert. Ich sage, es liegt am Neid. Und ich habe dann gedacht, ja, komm, hier illegal an den Schornstein anschließen, wo die Ölheizung drauf ist. Aber man hört die Ölheizung. Und das ist natürlich super dämlich, in den Schornstein anzubohren, wenn sie sowieso schon fauchend im Flur ist. Im Wohnbereich hört man die nicht, aber halt wie gesagt auf dem Treppenhaus. Und dahergehend habe ich ein Hologrammfeuer von Spectre oder von Flame Lution. Die nehmen sich beide nicht viel aus Belgien. Das hatte ich mir angesehen, glaube ich, 2020 und habe mir da eins mal geholt.
Okay.
Sieht täuschend echt aus. Aber es ist fake.
Ja, ja gut, wenn es nicht anders geht, jetzt haben wir mal einen, der hat den Grund, so ein Ding reinzustellen. Okay.
Der brennt übrigens durch.
Ja, musst du auch nicht so viel nachlegen.
Ja, muss ich nicht nachlegen und du wirst auch lachen. Wenn ich den im Sommer anhabe, muss ich den ausmachen, nicht weil es zu warm in der Wohnung ist, sondern weil mir einfach zu warm wird. Okay. Also es ist dieses hat sich irgendwie in mein Gehirn eingebrannt, Feuer gleich Hitze. Es macht keine Wärme, aber ich fühle mich gleich deutlich wärmer, wenn das Ding an ist.
Okay, war nicht schlecht. Ich habe eine Spotify-Liste gemacht für unseren Podcast. Gibt es ein Lied, das du mit dem Ofenbau verbinden würdest?
Mit dem Ofenbau? Auf alle Fälle. Feuer von Materia featuring Miss Platinum. Das hat einen geilen Hook. Gib mir mehr Stoff, CNC und T4. Mr. Lucifer will, dass der Block explodiert. Und dann ist der Fire, auf alle Fälle Pyromane. Super, super schmissiger Partysong aus den 2010er Jahren.
Perfekt, nehmen wir auf. Wie siehst du denn die Ofenbau-Zukunft?
Also es gibt ja viele in meinem persönlichen Bereich, die das sehr kritisch sehen. Mhm. Gerade auch die Heizungsbauer belächeln uns da und sind da so ein bisschen weinend, dass wir politisch abgesägt werden. Aber dem ist nicht so. Also ganz und gar nicht so. Also die Leute, die ja irgendwo mal einen Ofen haben, wollen das gar nicht missen, weil sie das einmal kennengelernt haben. Es gibt viel zu wenig Öfen in den Haushalten. Jeder sollte einen Ofen haben grundsätzlich, um einfach auch die Atmosphäre, die Gemütlichkeit und auch das Runterkommen in der hektischen Zeit hat. Und gerade auch mit diesen Einbindungen in das Heizungssystem und wir einfach leider Gottes oder glücklicherweise in einem Breitengrad leben, wo wir heizen müssen und uns nicht irgendwie mit Südspanien vergleichen müssen, die definitiv nicht heizen müssen, ja. Haben wir das große Glück, auch einfach mal heizen zu können und heizen zu dürfen. Und ohne Biomasse no way. Ja. Und dahergehend, wir haben riesige Energieprobleme, die selten angesprochen werden, und ständig nach irgendeiner Sahnelösung zu geizen und zu geifern, um irgendwo Strom zu generieren oder mit Strom heizen. Und das sind alles so Themen, ich glaube, das ist so wiederkehrend, wenn man sich mal überlegt, hier mit den Nachtspeicheröfen, da war man früher hier, wow, voll der Schwabe, weil man hier den Nachtstrom genutzt hat. Ja. Heutzutage die größte Umweltsau. Und das, denke ich, sind so zirkulierende Geschichten, die irgendwann mal wiederkommen. Und auch das Thema Nachhaltigkeit und ressourcenschonend wird ein Riesenthema werden. Ja. Und da haben wir im Ofenbau die besten Karten. Ich meine, hey, welches Handwerk kann uns, gut, der Schreiner oder der Zimmermann, aber mal abgesehen von den Holzwärmern, kann wirklich zeigen, hey, wir haben alles, was wir für das brauchen, für unser Handwerk brauchen im eigenen Land. Ja. Zur Not gehen wir zur nächsten Lehmgrube und holen uns da den Baulehm raus. Besser geht's nicht. Ja. Und da haben wir einfach super Vorteile, auch ökologisch bauen. Da sind wir ganz, ganz weit vorne.
Ja, bin ich ganz bei dir. Jetzt bist du ja, ich kann das nur wiederholen, du bist ja gerade Anfang 30, hast schon ganz viel erlebt, gemacht, getan. Was willst du eigentlich in Zukunft noch machen?
Boah, böse Frage, ne? Ich bin jetzt letztens von meinem Kumpel auch gefragt, wen habe ich noch Ziele im Leben? Ja, ich habe noch Ziele, auf alle Fälle auch private Ziele, klar, irgendwie, Familie etc. Ich freue mich daran, dass das einfach alles so funktioniert, auch, dass es auch immer neue Ideen gibt, immer neue Umsätze gibt. Und ich brenne für den Beruf. Ich finde Heizen mit Holz super. Ich glaube, das ist auch so das, was man vermittelt und was man nach außen trägt. Und dabei bleibe ich. Also dabei bleibe ich. Und das ist mein Ziel, dabei zu bleiben, okay, und das voranzutreiben. Und was dagegen zu tun, und da bin ich wirklich stark dabei, ähnliches Herzensangelegenheit wie bei dir, den Beruf weiter zu leben, weiter mit Leben zu füllen und Perspektiven zu schaffen und nicht immer diese deutsche Angst zu treiben, oh mein Gott, wir werden abgeschafft, sondern einfach auch mal ganz klar zu zeigen, hey, es geht auch anders, es geht auch wirklich sinnig und wir sind ein Teil der Energiewende und wir sind ein Zukunftsberuf, auch wenn viele sagen, hey, nein, aber ich sehe das völlig anders und der Erfolg gibt mir recht.
Perfekt. Ich danke dir für ein tolles Gespräch, für ein wunderbares Schlusswort. Und jetzt geht's auch langsam in die Haie, hätte ich fast gesagt. Vielen, vielen Dank und ja, tolle Einsichten. Weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank.
Danke. Ciao.
Als ich Marc-Angelo kennenlernte, kam er sehr polternd und lautstark rüber. Als wir uns dann einmal in Ruhe ausgetauscht haben, bekam ich den Eindruck eines jungen, engagierten und sehr reflektierten Ofenbauers. Aufgrund seiner Jugend geht ihm vieles zu langsam und dann kann er auch poltern, aber es geht ihm immer um die Sache. Marc-Angelo, ich hoffe, du bleibst der Branche noch lange erhalten. Hat euch der Podcast gefallen? Dann bitte liken, teilen, empfehlen und was noch so geht. Vielen Dank für euer Interesse und hoffentlich bis zur nächsten Folge.